Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, gute, herzlich willkommen zurück bei Doppelacht, die Champions League Folge, erster Spieltag. Bei mir, the one and only, wieder genesen vom Dortmunder Bruch, Fragezeichen, LS.
Ja, wieder genesen, nicht vom Dortmunder Bruch, der wird gestern erst geheilt, weil, also, kurz Intro, wir nehmen am Sonntag auf, weil eigentlich wollten wir am Mittwochabend zusammen Manchester gucken gegen Bayern.
Korrekt, ja.
Und danach dann die Folge aufnehmen, aber leider war ich krank, deswegen erst Sonntag heute die Aufnahme und ja, ich wurde gestern erst genesen.
So ein bisschen. Dann lass uns direkt reingehen. Wir haben es ein bisschen so aufgeteilt. Wir haben die deutschen Mannschaft ein bisschen rausgeschrieben und dann vom jeweiligen Spieltag noch die ein, zwei Highlight-Spiele. Erste Highlight-Spiel, Schachtel Donetsk gegen den FC Porto in Hamburg.
Du warst ja im Stadion.
Ich war im Stadion. Das war ehrlich gesagt relativ cool, muss ich sagen.
Was war cool?
Champions League Hymne live?
Ja, gut, das stimmt.
Das ist dann doch Feeling. Und ehrlich gesagt hast du denn die ganze Kommerzscheiße im Fußball mal für 3 Minuten vergessen. Das gebe ich ja auch zu. War ehrlich cool, weil war auch das erste Mal seit 16 Jahren wieder Champions League. Weil überall schon gewesen, in einem Stadion, aber nie ein Champions League-Spiel mehr geguckt, irgendwie aus irgendwelchen Gründen.
Auch nur einmal Champions League in Dortmund gegen Sporting Lissabon.
Ja, und das Feeling ist schon geil.
Ja.
Also das ist doch noch was anderes, als wenn du Samstag 15:30 ins Stadion gehst.
Und eigentlich wollte ich auch, ging aber nicht wegen krank und so. Mein Freund David, mit dem wollte ich eigentlich nächste Woche Freitag gegen HSV gegen Düsseldorf, aber da ist ein Florida-Urlaub bei ihm dazwischen gekommen.
Ach, ärgerlich, der gute Florida-Urlaub.
Ich weiß nicht, was ist wichtiger, Florida-Urlaub oder HSV?
Gut, meine Antwort ist bekannt.
Richtig. aber er versucht, Karten zu besorgen für Schachtor gegen Barcelona für uns. Das wäre geil.
Das wäre sehr geil, ja. Ich glaube, das wird cool.
Könnte ich ja auch Felix zaubern sehen.
Den und Raúl Cancelo, der ist auch am Zaubern.
Und Robert Knipsen.
Ja, der findet gerade seine Form. Aber ja. Kommen wir im späteren Verlauf der Folge zu.
Wollen wir mit dem ersten Spiel reinstarten vom Dienstag?
Können wir mal, ich hätte einmal kurz im Uprap die Ergebnisse vorgelesen vom ersten Spieltag, was wir hatten. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit dem ersten Spiel Young Boys gegen Leipzig rein. Die 1845 Spiele, Milan gegen Newcastle 0-0, Young Boys Bern verliert 3-1 zu Hause gegen Leipzig, Feyenoord gewinnt 2-0 gegen Celtic Glasgow, Lazio und Atletico trennen sich in einem Kampf 1-1, PSG gegen den BVB 2-0, Man City nach Pausenrückstand dreht das Spiel, Weltmeister Julian Alvarez mit Doppelpack 3-1, Barca 5-0 gegen Antwerpen und das eben schon angesprochene Donetsk verliert zu Hause, in Anführungsstrichen, gegen Porto 3-1. Erstes Spiel Young Boys gegen Leipzig.
Ich habe es nicht schauen können, aber hast du das geguckt?
Highlights habe ich mir angeguckt. Kurz in die Einordnung, Spiel findet im Wankdorfstadion statt, zu Bern, da wo Deutschland 1954 seinen ersten WM-Titel geholt hat. Und weil inhaltlich gibt es nicht extrem viel zu dem Spiel. Deswegen möchte ich mal wieder zwei Fragen aufmachen bei Leipzig. Timo Werner sitzt wieder auf der Bank. Wie gut gefällt Timo Werner das, deiner Einschätzung nach?
Natürlich nicht gut, ne? Jeder Spieler will spielen.
Auch ein Timo Werner möchte spielen, das ist klar.
Ja, aber noch habe ich da nichts gehört.
Nee, kommen wir wahrscheinlich noch im weiteren Verlauf des Abends zu, weil wir ja auch noch über die Bundesliga sprechen. Wird langsam ungemütlich, der Timo Werner, weil seine Position ist ja durch Openda besetzt, des schnellen Spielers im Doppelsturm.
Ja, stimmt. Ich verstehe auch nicht, dass ein Yusuf Paulsen spielt.
Bei Bindungsmonster, das ist der die Bälle festmacht.
Das ist richtig, aber ich weiß nicht.
Also der Erfolg gibt Leipzig ja aktuell recht. Gut gestartet.
Exakt.
Gewinnen hier auch das erste Champions-League-Spiel. Und wir haben Jannis Blaswig auch weiter im Tor, obwohl Gulaschi von so einem Kreuzbandriss genesen ist, muss man auch dazu sagen.
Aber seit wann ist er genesen?
Seit dem Sommer.
Ah, okay.
Ich glaube, er stand auch einmal in der Bundesliga im Tor, aber jetzt Blaswig in der Champions League im Tor und er wird auch in der Bundesliga im Tor gestanden haben.
Ja, okay. Aber ja, ich glaube, Timo Werner ist unzufrieden. Der ist nicht so happy darüber. Aber muss er sich mit abfinden, ne? Muss er sich reinkämpfen? Muss er Mentalität zeigen? Training oder Leistung zeigen? Wenn er Einsätze kriegt, vielleicht mal ein Türchen schießen? Wird ihm helfen? Vielleicht hat er das auch am Wochenende gemacht. I don't know.
Kommen wir später zu?
Ja. Was war deine zweite Frage?
Janis Blaswig noch im Achso. Tor. Neue Nummer 1 bei Leipzig?
Ja, maybe, ne? Also.
Ich finde, das sind so die ersten Anzeichen, die darauf hindeuten. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil Gulasch ja eigentlich die letzten Jahre für Leipzig ein sehr, sehr konstanter Rückhalt war. Aber oft
solide,
ist.
Ne?
Ja, aber oft ist es bei Torhütern ja so: schwere Verletzung und wenn dann der Backup performt, die wenigsten erholen sich davon, ja, dass sie wieder ins Tor als klare Nummer 1 zurückkehren.
Ja, außer mal eine neue vielleicht oder die Top-Welttorhüter, aber. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und es, also ein Torwart zu wechseln, ist immer schwierig, finde ich.
Finde ich auch.
Also ist schon ein Bestandteil. Und ja, wenn er nicht alles verkehrt macht, wieso nicht?
Ja, dann brauchst du ihn nicht wechseln. Also never change a winning team. Und Torhüter ist eben die Position, finde ich, die am allermeisten Konstanz benötigt.
Ja, definitiv, definitiv, auf jeden Fall.
Und deswegen musst du immer so ein bisschen aufpassen mit Torhüter wechseln.
Ja, aber Leipzig spät die Tore geschossen. Also wenn du das Ergebnis siehst, 3-1, denkst du, easy, entspanntes Ding. Halt am Anfang gleich Simon Kahn in der dritten Spielminute und dann erst wieder in der 73. Das 2-1.
Haben sich 3-1, 90 schwer
plus
getan.
Plus 2.
Ja, Benjamin Cesco als Einwechselspieler. Aber Leipzig hat sich auch schwer getan, weil Bern hat dagegen gehalten. Bern sehr kämpferisch. Aber man hat auch gesehen, dass Bern nicht die spielerischen Mittel hat, um Leipzig auf Dauer und über die volle Distanz des Spiels gefährlich zu werden. Und auf Strecke Leipzig mit Chancen plus 2, 3 gute Chancen zu Beginn der zweiten Halbzeit.
Torschüsse 21-8.
Ja. Deswegen war das eine Frage der Zeit, bis Leipzig da so weit ist, dass sie dann in dem Verstand das 2-1 machen oder beziehungsweise den Abstand so herstellen, dass sie das Spiel relativ souverän gewinnen.
Ja, definitiv. Wollen wir zum nächsten Spiel kommen?
Ich hätte noch einen letzten Punkt, den ich immer faszinierend finde. Bei Bern in der Startaufstellung Ulises Garcia. Und ja, jetzt fragst du dich, wer ist das?
Ja.
Ich mich nämlich auch.
Ich kenne nur Eric Garcia.
Ja, der ist ja Bank. Rotation, nicht mal Rotationsspieler bei Barcelona.
Nee, der spielt nicht mehr bei Barcelona. Der spielt jetzt bei. Getafe bin ich.
Levant?
Nee, Levant.
Ich weiß nicht, ich weiß, dass er verliehen ist.
Verliehen in der Nähe von Barcelona da. Sprich mal weiter, ich mache hier kurz
Recherche. Live-Recherche. Wahrscheinlich spielt er bei Girona, die gerade Tabellenführer in Spanien sind.
Ja, genau. Girona ist nämlich nicht so weit weg von Barcelona.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja, Ulises Garcia hat bei Nürnberg gespielt und bei Bremen.
Und tatsächlich.
Und ich frage mich immer, wie schaffen das solche Spieler, die einfach in der zweiten Bundesliga in Deutschland keine Rolle spielen, manchmal die Stammspieler in der Champions League. Und da gibt es ja immer so ganz, also eigentlich jede Saison Beispiele von.
Vielleicht hat er das Fußballspiel neu gelernt.
Ja, wie Mangel an
Vielleicht
Alternativen.
Vielleicht braucht er seine Umgebung in der Heimat, also Land.
Kann auch sein, aber das ist immer so ein Fakt, der mir immer auffällt, weil bei solchen Mannschaften, die so sporadische Gruppenphasenteilnehmer sind, in der Champions League tauchen immer mal wieder so Bundesligaspieler auf, ein Zweitligaspieler auf, wo du denkst, okay, du hast da wenig Rolle gespielt, jetzt bist du Stammspieler in der Champions League. Ist immer relativ interessant. Jetzt kommen wir zu deinem BVB schon. Bist du bereit dafür?
Nein.
Also wir sind im Parc des Princes, wir sehen das Champions-League-Debüt von Randal Kolo Muani für PSG. Wir sehen den BVB.
Anmerkung der Redaktion, Randal Kolo Muani.
Das ist vollkommen korrekt. Wir sehen den BVB in einem 5-3-2 mit Sebastian Allaire auf der Bank, mit Niklas Füllkrug auf der Bank. Und wir sehen den BVB mit einer sehr defensiven, sehr zurückhaltenden Formation. Der BVB entscheidet sich, okay, den Ballbesitz möchten wir gar nicht haben. Wir geben PSG den Ball und gucken mal, was passiert. Da bin ich persönlich direkt an dem Punkt, gucken die sich nicht, also es gibt ja 18 Analysten in so einem europäischen Spitzenverein wie Dortmund. Und die müssen doch sehen, dass PSG am Wochenende zu Hause 3-2 verloren hat.
Ja, das, ja.
Gegen eine Mannschaft, die das wirklich clever gemacht hat, die zwar auch kompakt gestanden hat, die aber keine Angst hatte und versucht hat, spielerische Lösungen zu finden. Bis zu einem gewissen Grad.
Ja.
Aber die Aufstellung von Dortmund sagt mir im ersten Moment, wir wollen hier nicht mal den Ansatz versuchen, Fußball zu spielen.
Ja, definitiv.
Und das finde ich hinterfragenswert. Also,
ganz klar ausgerichtet auf Konter. Mit zwei vorne schnellen Spitzen.
Komplett, ja.
So, finde den Ansatz zu sagen, ja, okay, wir wählen eine defensivere Variante, finde ich in Ordnung.
Da gehe ich auch mit.
Aber jetzt ein bisschen anders gemacht.
Ich hätte es nicht so defensiv gemacht.
Ja, ich hätte halt 5-4-1 gespielt. Das war eher ein 5-3-2.
Das war ein komplettes 5-3-2, ja. Ja. Also mit 8 wirklich klar defensiven.
Ja, genau. Ich hätte halt mit 5-4-1 gespielt und außen dann zwei Schnelle.
Ich hätte auch Füllkrug, ich hätte Füllkrug wahrscheinlich gespielt.
Ja, weil, also du brauchst vorne einen Stürmer, der... Also
ein Ballbindungsmonster? Ein Yusuf Paulsen?
Ja, Ballbindungsmonster, der Bälle festmachen kann, wäre Füllkrug gewesen eher als Alea, weil Alea ist ein bisschen außer Form. Und dann im Vierer-Mittelfeld die Außen zwei Schnelle.
So hätte ich es auch gemacht. Also das wäre eher mein Ansatz gewesen, als das, was Dortmund gemacht hat. Weil so kannst du gar nicht den Ball haben. Und dann sind sie ja auch von PSG spielerisch eingeschnürt worden. Die haben es zwar in der ersten Halbzeit nicht in Tore ummünzen können, hatten aber 80% Ballbesitz phasenweise in Halbzeit 1.
Ja, ich glaube, die hatten... Dortmund hatte in der ersten Halbzeit 26% Ballbesitz oder so.
Ja, vielmehr war es nicht. Auf die ganze Halbzeit gerechnet hatte PSG irgendwas zwischen 74% und 77%. Aber es gab eben die Phasen, die habe ich mir explizit rausgeschrieben, wo es teilweise wirklich 80% PSG war. Und wenn du die Ballbesitzstatistiken hast, dann hast du wirklich nur noch 3 kurze Pässe, Befreiungsschläge und ja, ab und zu mal einen Einwurf.
Was du in der ersten Halbzeit gesehen hast, wenn Dortmund den Ball hatte und nach vorne spielen wollte, die hatten, waren nicht so extrem unter Druck, aber die haben trotzdem einen Fehlpass gespielt, haben trotzdem immer sehr schnell den Ball verloren. Das hat für mich den Anschein gemacht, dass sie in dieser Formation gar nicht klargekommen sind und vielleicht auch nicht den Plan vom Trainer so genau umgesetzt haben, wie es gewesen ist. Also
ich kann mir vorstellen, dass dieser Plan, auch den der Trainer hatte,
waren halt auch, konnte es auch nirgendwo hin. Die Räume waren auch schlecht besetzt.
Ja, aber das ist ja ein generelles Problem von Dortmund. Dass sie wirklich eine schlechte Raumbesetzung haben, auch in einem Spiel, wo sie in ihrem normalen System spielen, in diesem Hybrid 4-3-3 und wo sie gegen schwächere Mannschaften spielen. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gerade meinen Punkt vergessen, worauf ich hinaus wollte. Aber das ist, also diese frühen und schnellen Ballverluste sind ja ein generelles Problem bei Dortmund. Weil irgendwie irgendwas fehlt da aktuell noch.
Ja, absolut. Ich möchte gerne zum ersten Tor kommen.
Da möchte ich auch ganz gerne hin. Weil das, finde ich, muss so, wie es gefallen ist, nicht fallen. Weil ich habe mir aufgeschrieben, ist ein bisschen viel für einen Elfmeter, oder?
Bisschen viel? Also ich kenne die Regel ja nicht, ne? Aber ich glaube, Matthias Sammer kennt die Regel. Und er hat gesagt, der Spieler ist im Fallen. Es ist seine Stützhand. Und er muss sich ja irgendwie abstützen. Und der Ball kommt dagegen und laut Regelwerk soll dies kein Elfmeter sein. Das UEFA-Regelwerk und das DFL-Regelwerk ist ja nochmal
was unterschiedlich, anderes. Ja.
Ich weiß nicht, wie es im UEFA-Regelwerk steht, aber ich würde es so unterschreiben.
Ja, das ist niemals ein Elfmeter. Ich muss dazu mal auf den zu viel ist jugendsprachlich gemeint. Nicht, dass es so klar ein Handspiel war, sondern das ist einfach zu viel, da kommt man nicht mit klar. Weil das ist wirklich, also wenn das schon ein Handspiel ist, dann ist alles irgendwo am Ende des Tages ein Handspiel.
Und es gab irgendwann auch nochmal die Situation, bin ich der Meinung, dass es war eine ähnliche Situation im Strafraum vom PSG und Dortmund hat den Elfmeter nicht bekommen.
Skandal.
Ja.
Also wirklich, aber das ist ja dann eben diese Handauslegungssache, ist ehrlich gesagt ein Punkt, den habe ich ein bisschen aufgegeben. Weil keiner mehr die Regeln kennt, sie sind überall unterschiedlich, sie ändern sich jedes Jahr wieder. Und du kannst, also du hast einfach keinen Stand mehr, an dem du dich orientieren kannst, weil es dann auch wieder verschiedene Schiedsrichtergespanne unterschiedlich interpretieren. Das Süle-Ding war für mich auf jeden Fall kein Elfmeter. Das war doch Süle, also, der den Ball an die Hand bekommt.
Ja, genau, definitiv.
Deswegen
ich
wollte noch das Tor abschließen.
Ja.
Das ist für mich definitiv kein Elfmeter.
Nee, was sagst du zum zweiten Tor?
Da hat man mal gesehen, wo das Spielermaterial von PSG theoretisch zu fähig ist. War schon eine ganz gute Kombination. Das kann man mal so machen. Da haben sie es einmal geschafft, wirklich das auf die Straße zu bringen.
War aber auch schlecht verteidigt, tut mir leid.
Nicht zwingend genug, waren sie ja zu weit weg. Und Hakimi kennt ja die Dortmunder noch.
Ja, gut.
Und hat es eiskalt ausgenutzt.
Ja, ich glaube, er hat aber nur von, das ist ja auch schon 3 oder 4 Jahre her, wo er bei Dortmund gespielt hat oder länger.
3 Jahre, ja. Ich glaube, nur mit Brandt hat er zusammengespielt, wenn ich mir die Aufstellung nochmal angucke. Da war ich mir jetzt gerade unsicher, deswegen habe ich den nicht mit ausgepackt. Ich glaube, mit Hummels aber, vielleicht eine Saison aber noch.
Jedenfalls darfst du das so nicht verteidigen. Entweder die Innenverteidiger rücken schneller rüber. Ne? Also, oder.
Im Verbund, ja.
Ja, genau. Oder Metscher macht den tiefen Lauf mit von Hakimi.
Ja, da seh ich halt schon die Problematik.
Ne? Bei Metscher, ja. Aber das ist. Pomadig verteidigt.
2 Euro ins Phasenschwein, Herr Basler. Ey. Man muss aber auch dazu sagen, gute Kombination, was ich eben schon gesagt habe, und Hakimi und Vitinha waren an dem Abend wahrscheinlich auch mit die besten Pariser.
Ja, Hakimi sowieso generell ein geiler Spieler. Sondern danach auch die Wechsel, die haben halt gebracht. Also.
Ich fand aber, dass es spielerisch nach dem 0-2 und mit Reus und Füllkrug ein bisschen besser wurde.
Ja, yeah, absolut.
Weil man dann Spieler auf dem Feld hatte, die auch mal einen Ball halten, wo auch mal ein Pass ankommt und die sich nicht so immens leicht unter Druck setzen lassen.
Ja, du konntest halt auch mal einen hohen Ball spielen und weißt ja, okay, da ist jemand, der geht erstmal ins Kopfballduell.
Und ich habe eine Chance, also nachzurücken, selbst wenn er dieses Kopfballduell nicht gewinnt.
Genau. Und du weißt, er kommt zu 50-60% an den Ball und du hast die Möglichkeit, dieses Duell zu gewinnen.
Ja, komplett. Also deswegen für mich wäre es logischer gewesen, wenn man mit Reus und Füllkrug begonnen hätte und nicht ganz so auf wenig Ballbesitz orientiert defensiv. Weil man dann noch ein, zwei spielerische Elemente im Spiel gehabt hätte.
Ja, definitiv von die Aufstellung anders, aber naja, sind wir ehrlich.
War kein Must-Win für Dortmund.
Nee. Ich habe halt noch nicht damit gerechnet, dass Dortmund da gewinnt. Ich habe es gehofft, so habe ich auch getippt. Ich habe 2-1 getippt.
Ich glaube auch.
Ja, aber,
oder 1-0 oder so.
Ja,
also auf jeden Fall knapper Sieg
Dortmund. Ganz ehrlich, wenn du in dieser Gruppe bestehen möchtest, alles, was du gegen PSG holst, ist Bonus.
Ja, du musst die anderen beiden schlagen.
Genau. Und, was ich auch noch sagen wollte, dass wäre der Elfmeter nicht gefallen, hättest du vielleicht noch die Chance gehabt, unentschieden mitzunehmen.
Wahrscheinlich. Kann man im Nachhinein immer schwer sagen, weil ich gesagt hätte, okay, PSG hätte irgendwann so viel Druck gemacht, dass sie über Zeit wahrscheinlich wirklich das 1-0 gemacht hätten.
Ja.
Und sei es dann am Ende, den wir jetzt in dem Spiel nicht so viel gesehen haben, irgendwie eine Einzelaktion von Mbappé.
Wenn du jetzt den Elfmeter nicht bekommst, dann wird Füllkrug und Reus werden eingewechselt, dann ist das, theoretisch steht das dann noch 0-0, oder die werden früher eingewechselt, dann steht noch 0-0, dann gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Räume für PSG, aber dann hättest du halt nochmal bisschen mehr Möglichkeiten gehabt, das Spiel über die Runden zu bringen.
Vielleicht im Rückspiel so.
Schauen wir mal.
Zu Hause.
Hast du noch was für Dienstag?
Ja, wir wollen ja in der Gruppe bleiben. Die beiden...
PSG sag ich schon, Newcastle und Milan.
Genau, die beiden Topspiele in Anführungsstrichen habe ich noch rausgeschrieben. Milan gegen Newcastle. Wir sind in San Siro und wir sehen Newcastles erstes Champions-League-Spiel seit knapp 20 Jahren und direkt die Rückkehr des verlorenen Sohns beim AC Milan. Sandro Tonali ist wieder da, als Gegner, als Gast. Und wir sehen ein Spiel, das nicht so viel hergibt, weil Newcastle ein bisschen überfordert ist mit der Situation Champions League und Milan an sich selber scheitert.
Ja, die wissen gar nicht, was sie unter der Woche mit Licht und Spiel machen sollen. Ist das hier ein Test?
So sah es ehrlicherweise ein bisschen aus, phasenweise. Muss man knallhart so sagen. Newcastle generell nicht so gut in die Saison gestartet. ein bisschen wackelige Leistung, obwohl nicht so viel verändert wurde, was ich vor der Saison noch lobenswert fand, dass man wieder zwar für viel, viel Geld, aber punktuell verstärkt hat, aber trotzdem Newcastle noch nicht ganz so in ihrem Rhythmus und mit dem 0:0 sehr, sehr gut bedient. Man kann jetzt, wenn man Newcastle was Positives abgewinnen will, sagen, das war eine kämpferisch engagierte Defensivleistung.
Ja, ich glaube, ist okay für die, dass du da mit 0-0 rausgehst, hast nicht verloren, 2 Punkte vielleicht verschenkt, aber es ist in Ordnung für das erste Spiel, also kannst du nehmen.
Vom Spielverlauf her musst du das 0-0 auch so nehmen und das ist ein gewonnener Punkt.
Ja, absolut gewonnener Punkt.
Obwohl du natürlich in der 95. Minute noch den Lucky Punch hast. Also wenn Newcastle den macht, stellen sie den Spielverlauf auf den Kopf. 2 Euro ins Phasenschwein.
Ja, das ist, da musst du halt irgendwas mitnehmen, ne? Also, wenn du 25 Torschüsse hast, dann solltest du vielleicht auch ein Tor schießen.
Ist besser, aber dann hast du eben so Situationen wie Leao Mitte der ersten Halbzeit, als er den Ball nicht, den muss er eigentlich machen, und dann eine unglückliche Verkettung von Umständen, wenn wir das mal so sagen, in seinem Favor. Trennt sich 0-0, lernen beide draus, ist für die Gruppe und für Dortmund gut.
Für Dortmund ist es wirklich gut.
Ja.
Weil wenn jetzt übernächste Woche, also am 4. spielt, glaube ich, Dortmund gegen Mailand im San Siro. Warte.
Müssten zu Hause spielen.
Ja, logisch. 4.10., 21 Uhr. Ja, da gibt es den ersten Dreier, also für Dortmund in der Champions League.
Schauen wir mal. Dazu dann übernächste Woche mehr. Aber dann möchte ich noch abschließend für den Dienstag ein bisschen ausführlicher über das Gegenteil sprechen. Wir kommen von einem langweiligen, kämpferischen 0-0 zu einem kleinen Fußballfest. Wir sind im Olympiastadion von Barcelona. Wir sehen Royal Antwerpen mit Trainer Marc van Bommel zu Gast. Marc van Bommel, ja, Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona.
Stimmt.
2006 im Finale gegen Arsenal. Er stand auch in der Startaufstellung und ist zurück in der alten Heimat und kriegt ordentlich auf den
Auf den Deckel.
Man könnte jetzt attestieren, dass Antwerpen es etwas mutiger versucht im Spielbeginn, versuchen kompakt zu stehen, wenig zuzulassen. Aber Barca, die sind im Moment wirklich auf dem Weg in eine sehr, sehr gute Frühform. Und ich habe dem Kader in unserer Saison-Preview ja noch ein bisschen Qualität abgesprochen.
Ja, aber als wir darüber gesprochen haben, uns Preview, da war der Deal mit Felix und Cancelo noch nicht fix.
Genau, und genau das ist mein Punkt. Und das sind die entscheidenden beiden Spieler auf den entscheidenden Positionen, die Barca wirklich fast eine ganze Qualität besser machen.
Ja, definitiv. Also Felix, boah, Welt.
Absoluter Weltspieler und jetzt spielt er auch wie ein Weltspieler.
Der darf endlich mal spielen, dass er, also was er mag.
Einmal das, und ich finde auch, du siehst es sowohl bei Cancelo als auch bei Felix, die sind glücklich und die wollen da spielen.
Ja, die blühen auf.
Ja, das muss man so sagen, so schwer es mir auch fällt, weil ich mir nicht vorstellen könnte, wie man beim FC Barcelona aufblüht. Auf die beiden trifft es aber zu, und die beiden sind auch ganz entscheidende Faktoren für die Spielfreude, die der FC Barcelona aktuell ausstrahlt. Und ich hab das Spiel mir in den Highlights angeguckt. Und ich war ja auch im Stadion, und es hat halt gefühlt alle 5 Minuten in der Anfangsphase kam Tor-Alert, Barcelona hat hier ein Tor geschossen. Und das Wochenende davor habe ich Barcelona geguckt. Gegen Celta Vigo, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren sie auch schon sehr, sehr stark. Und gestern haben sie auch wieder gewonnen. Also Barcelona aktuell überragende Form.
Das Spiel, ich habe mir die Highlights angeschaut, ist schon ein leckeres Spielchen gewesen.
Es ist auch der FC Barcelona, der halt auch wieder Spaß macht zuzugucken, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Xavi jetzt anfängt mit Fußballspielen, weil letzte Saison hat Barca ja oft verwaltet und irgendwie 1-0 durch Lewandowski gewonnen, aber spielbestimmend, mir hat die Flügelbesetzung und die Positionierung extrem gut gefallen bei Barca. Weil sie viel überladen, weil sie viel hinterlaufen, weil sie aber auch eine gute Restverteidigung haben. Also spielbestimmt, schnelle Flügel, gutes Kombinationsspiel habe ich mir aufgeschrieben. Und dann hast du natürlich noch Rao Felix mit dem Doppelpack. Lewandowski trifft auch. Das ist auch in der Höhe verdient.
Ja, absolut, absolut. Und Joao Felix, ja auch noch das Tor von Lewandowski in Anführungsstrichen vorbereitet.
Ich habe ihm die Vorlage gegeben in den Stats, weil FPref hat ihm die Vorlage dafür auch gegeben.
Ja, ja. Also Kicker auch.
Ja, dann so, ist es die Vorlage. Ja. Lewandowski ist 2:0. Kurz noch zu den Fun Facts. Damit ist er der älteste Barcelona-Torschütze in der Champions League mit 35 Jahren und ein paar zerquetschten Tagen. Und ihr Wunderkind Jamal irgendwas, der 16-Jährige, ist der jüngste Champions-League-Debütant des FC Barcelona.
Ja, hier, ja, ich weiß ja, den 16-Jährigen da. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ich bin noch zu früh, mir diesen Namen zu merken, weil alle letzten...
Lamine Jamal.
Genau, so, der.
Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Weiß ich nicht. Lass den mal 2 Jahre regelmäßig spielen, dann gucken wir weiter. Also ja. Man hätte mir bei Bojan Krikic gesagt, dass der nächste Messi. Komm. Man hat mir bei Ansu Fati gesagt, dass der nächste Messi. Man hat mir bei Gerard Deulofeu gesagt, dass es ein Weltspieler ist.
Der kriegt den nächsten einen schweren Rucksack auf dem Rücken.
Man sagt mir auch heute noch, dass Gavi ein Weltspieler sei. Also Pedri ist einer, Gavi nicht. Das möchte ich hier nochmal ganz kurz betonen und mit dem Take lehne ich mich auch aus dem Fenster. Pedri ist the real deal und der nächste in Iniesta Xavi-Verschnitt. Gavi ist es nicht, auch wenn sie es alle gerne hätten. Gavi wird hinten runterkippen irgendwann und Pedri wird irgendwann Barca-Kapitän.
Ja, schauen wir mal. Also dazu kann ich nicht so viel zu sagen, aber trotzdem beides geile Kicker. Hast du noch was zum Spiel Barca gegen Antwerpen?
Nein, nur dass ich proaktiv im Vorgriff Rao Felix zum Champions League-Spieler der Woche gemacht habe.
Ja, ist okay.
Gut, mich beruhigt.
Nehme ich.
Nee, dann bin ich mit dem Dienstag durch und dann können wir meinetwegen in den Mittwoch gehen.
Ja, gerne.
Der Mittwoch beginnt um 18.45 Uhr mit 2 Knallerpartien. Wir haben Galatasaray Istanbul, Cimbom gegen Kopenhagen.
2-2, bin ich ein bisschen enttäuscht.
Ich habe auch mehr erwartet, muss ich gestehen. Ausgleich für Galatasaray auch kurz vor Schluss. Also das hätte Kopenhagen gut und gerne gewinnen können. Dann Real Madrid gegen Union Berlin wird gleich unser erstes Spiel, über das wir sprechen. Bayern gegen Man U 4-3. Sevilla gegen Lens 1-1. Arsenal gewinnt zu Hause 4-0 gegen die PSV Eindhoven. Braga gegen SSC Neapel 1-2 für Neapel. Benfica unterliegt in Unterzahl gegen Salzburg zu Hause mit 0-2. Und Inter kurz vor Schluss noch mit einem glücklichen 1-1 in San Sebastian.
Da war ich auch enttäuscht.
Da war ich sehr enttäuscht, auch vom Spielverlauf. Weil San Sebastian hätte das gewinnen müssen und hätte auch gut und gerne 1-2 Tore mehr machen dürfen.
Wo ich auch ein bisschen enttäuscht war, oder wer auch enttäuscht war, waren wahrscheinlich die Unioner.
Kann ich mir auch gut vorstellen, weil wenn du dein Champions-League-Debüt im Santiago Bernabeu geben darfst, wenn du 94 Minuten das 0-0 hältst und dann so das Spiel verlierst, ist das extrem ärgerlich.
Sehr, sehr bitter.
Ja, wobei man sagen muss, Union hat es auch das ganze Spiel drauf angelegt. Die haben Union-Fußball gespielt, in par excellence, kompakt, defensiv und mit Debütant Leonardo Bonucci als zentralen Innenverteidiger in der Dreierkette.
Ja.
Hatte für mich, sag ich ehrlich, internationales Flair. Das hat Union auf komplett neues Niveau gehoben. Und ich finde auch diesen Bonucci-Grind so geil, weil es ist einfach fucking Leonardo Bonucci, der hat vor 2 Jahren ein Tor in einem EM-Finale gemacht und Italien damit im Spiel gehalten gegen England.
Und der spielt jetzt bei Union.
Ja, und er ist halt so, weißt du,
bei den Eisernen.
Bei den Eisernen und dann grätscht der da rum und dann geht er zum Dürki und putscht den und sagt, Junge, weiter. Und dann hält der Röno einen Ball und der Erste, der da ist Bonucci und klatscht mit ihm ab. Weißt du so?
Als ob er schon 10 Jahre da spielt.
Erstmal, als ob er schon 10 Jahre da ist. Das ist halt auch einfach, also da wäre ich ja als Mitspieler schon starstruck, wenn Leonardo Bonucci nach einer guten Defensivaktion bei mir ankommt und sagt, ja, Maga, du bist es. Du bist ein geiler Typ. Mach weiter. Ja, Konzentrier dich auf die Ecke jetzt.
Da würde ich sagen, kriege ich jetzt das Autogramm oder später?
Ja, wirklich. Wirklich, so ungefähr. Also völlig surreale Situation. Und für mich war das auch so ein bisschen der Punkt, der Union angestachelt hat, eben diese Defensivleistung aufs Spielfeld zu bringen, was denn ja auch 94 Minuten gehalten hat, weil Bonucci, gute Partie, starkes Debüt für die Eisernen.
Wer hat die Nummer?
23. Trikot ist bestellt.
Ich wollte gerade fragen, ist das schon da? Nee.
Nee, ist leider noch nicht da. Ist eine Pre-Order, weil die erstmal nur pre-ordern, weil ich ja das Special-Trikot bestellt habe, dieses schwarze Champions-League-Trikot.
Wann kommt es?
Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt einen Union-Berlin-Account, weil du konntest das nur, wenn du so einen Dings-Account online machst, bestellen, nicht einfach so, weil es das Trikot auch nur direkt im Fanshop gab.
Okay.
Sobald es da ist, werde ich davon berichten. Ich bin auf jeden Fall extrem hyped.
Aber wieso trägt er den 23 und nicht die 19? Ah, die 19 ist belegt. Yannick Haberer, weil bei Juve hat er doch immer die 19 gehabt, ne?
Ich meine auch. Ja, das klingt vernünftig für mich. Aber Haberer natürlich auch ein Weltspieler, der gibt seine Nummer nicht so einfach her. Ja. Nicht mal für einen Leonardo Bonucci.
Ja, gut, ich würde ja dann einfach sagen, hier, nimm das.
Bitteschön.
Und weißt du, was die Eisernen auf Italienisch heißt?
Bonicellos.
Quelle di Ferro.
Uiuiuiui. Wann hat das auf dem Oberschenkel tätowiert?
Ja. Wann hast du das auf dem Oberschenkel tätowiert?
Übernächsten Mittwoch.
Gut, wollen wir noch ein bisschen über das Spiel sprechen?
Da haben wir ehrlich gesagt nicht so viel, weil alles, was Union nicht macht, macht Real. Die sind tonangebend.
75% Ballbesitz?
Ja.
32 Torschüsse?
Ja.
Das ist schon eine Hausnummer.
Da sind auch qualitativ gute Abschlüsse bei, aber die ganze Union-Mannschaft ist ja 94 Minuten lang angestachelt von Leonardo Bonucci. Das muss man ja so eisern sagen.
Oh! Wortspiel.
Ja, am Ende haben wir aber der ewige Jude Bellingham.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen doch eigentlich auf das, wir reden ja Union, wir müssen eigentlich über den überragenden Mann bei Real sprechen. Hat schon wieder ein wichtiges Tor geschossen. Gut, jetzt nicht mit einer überragenden Einzelleistung, aber er war da.
Und das ist ja das Entscheidende. Er ist da und er ist ja der diese Mannschaft mitreißt mit 14.
Ist der Leonardo,
oder wie alt er ist. Also 20, aber...
Leonardo Bonucci von Real Madrid.
Das ist nicht
ein
so...
Ein bisschen weiter vorne und ein bisschen mehr Toren, aber ja, also...
Also von der Mentalität, die er in die Mannschaft bringt, ist das...
Same.
Ist das nicht abwegig. Dass zwischen den beiden 16 Jahre Altersunterschied liegen, erkennt man auf dem Feld im Spiel nicht.
Nee.
Und in der Aura, die sie auf das Spielfeld bringen.
Definitiv nicht.
Und das ist Bellinghams dritter Siegtreffer für Real Madrid
Chris. In
dieser Saison.
Wann werden die Marktwerte bei Transfermarkt aktualisiert?
Boah, erstes Update wird wahrscheinlich so Oktober, November kommen. Da wird Bellingham nochmal hochgehen. Ich glaube, gerade ist er bei 120.
Ja.
Und müsste... Lass mich lügen, der viertwertvollste Spieler sein der Welt. Nur Vinny, Mbappé und Haaland sind davor. Und ich könnte mir vorstellen, dass er Vinny...
Wusstest du, dass er auch halb irre ist?
Nein, das hätte ich jetzt nicht gewusst, muss ich gestehen.
Die Flagge wird mir hier angezeigt.
Das ist eine interessante neue Live-Recherchen-Information.
Ja. Egal.
Ich habe noch eine vorrecherchierte Abschlussinformation.
Na?
Es ist für Union Berlin die dritte Pflichtspielniederlage am Stück.
Oh.
So schlecht, in Anführungsstrichen, waren sie lange nicht. Nur mal, um so ein bisschen den Trend einzuordnen.
Wollen wir zum...
Zum nächsten deutschen Spiel. Bayern gegen Manchester United. Allianz Arena, 21 Uhr. Das klingt natürlich wie eine geile Ansetzung. Ist auch für mich bis heute einer der Klassiker im europäischen Fußball.
Ja, auch bedingt dadurch, wann war das? 2-1, 2-2?
99,
sage ich ja. Durch die Finalniederlage.
Ja, was damals auch das erste oder zweite Aufeinandertreffen von Bayern und ManU überhaupt war in Europa. Ich meine, die haben vorher 98 in der Gruppenphase gegeneinander gespielt und waren dann zusammen im Finale.
Okay.
Das müsste jetzt recherchiert werden, dafür übernehme ich kein Gewehr. Aber es klingt immer noch gut. Besonderheit ist, Thomas Tuchel sitzt nicht auf der Bayernbank, ist aus der letzten Saison noch gelb-rot gesperrt. Dafür übernehmen seine beiden Assistenten Scholt Löw und der Standardspezialist, dessen Namen ich immer vergesse. Ich hätte ihn jetzt Barry Ferguson getauft, aber der heißt anders. Jamal Musiala, nach Verletzung wieder in der Startelf. Und auf der Gegenseite sehen wir Erik ten Hag, die Rückkehr zum ehemaligen Arbeitgeber 2013 bis 2015. Zweite Mannschaftstrainer unter Pep Guardiola gewesen.
Yes, Aber, also ich habe das Spiel nur die Highlights gesehen. Wie kannst du, also wie geht das?
Das ist eine extrem gute Frage. Ich kann sie dir auch nicht beantworten. Es ist aber das symptomatische Bayern-Problem.
Du hattest ja normalerweise alles im Griff.
Hat Bayern ja phasenweise eigentlich in jedem Spiel, muss man sagen. Bayern hatte selbst letzte Saison gegen City gute Phasen. Also die ersten 60 Minuten im Hinspiel waren extrem gut und dann ist man eingebrochen. Jetzt geht man durch einen Torwartfehler von André Onana 1-0 in Führung.
Stimmt,
dann
ja.
Starkes Solo von Musiala. Du hast quasi den Lucky, ja. Also den Doppelpunch, alter Schwede. Doppelschlag.
Mann. Doppelpack.
Doppelpack.
Stauschlag.
Also 28. Ja. 32. Du führst 2-0, gehst dann in die Halbzeit und lässt dir dann so ein bisschen das Spiel klauen. Und das ist aktuell für die Phase so ein bisschen Bayern-typisch. Dass du dann ohne große Not den Anschluss kassierst.
Früh den Anschluss.
Ja, direkt 49. Minute. Um dann irgendwie weiterzuspielen, aber nicht so souverän aufzutreten, dass du nicht in Gefahr gerätst. Und dann machst du auch eben den Deckel nicht zu. 3-1 Kane, müssen wir noch erwähnen, Handelfmeter. Hast 3-4 gute Chancen, 62. 78. Sané und Choupo-Moting. Und dann kriegst du halt wieder den Anschluss kurz vor Schluss und schwimmst dann ab der 88. Minute nochmal Richtung Ende.
Ja, unnötig alles. Was meinst du, woran liegt das? Fehlt da ein Matthijs de Ligt?
Wenn du mich persönlich fragst, fehlt der, weil der genau diese Führungsstärke, ich weiß nicht mal, ob er 1:1 vom Skillset her der viel bessere Spieler ist als Dayot Upamecano. Weil Upamecano ist vom Skillset und von dem, was er spielerisch mitbringt, ein bisschen underrated, finde ich. Aber Upamecano hat nicht diese Führungsausstrahlung. Und Upamecano gibt mir persönlich nicht die Sicherheit, dass der 95 Minuten keinen Fehler macht.
Ja, definitiv sehe
und,
ich.
Und De Ligt gibt mir das irgendwie.
Ja,
weil bei Upamecano habe ich manchmal Angst, dass er immer einen Ball sammelt.
Weißt du warum? Weil De Ligt mit 18, 19 war Kapitän bei Ajax.
Ja, war er.
Und ich habe die Szene noch im Kopf. Irgendwann Champions League, kam er aus der Kabine, irgendwo auswärts, hat da mit den Fans nochmal gesungen. Ist für mich, kann man jetzt sagen, ja, der macht das nur wegen den Fans, aber da siehst du, diese Person lebt Leadership. Sei es mit der Mannschaft oder mit den Fans und weiß, wie er mit Menschen umzugehen hat.
Jemand, der vorangeht.
Ja.
Ja, und das ist Matthijs de Ligt für mich. Und da der
Upamecano ist es nicht.
Nein, überhaupt gar nicht. Und da de Ligt eben auch diese Aura hat.
Kim, ist das so gesehen auch nicht.
Nee, also.
Und ich glaube, bei Kim ist, glaube ich, auch noch die sprachliche Barriere da.
Du hast mehr Sprachbarriere und Kim ist einfach der perfekte Innenverteidiger, den du neben jemanden mit so einer Aura und Führungsstärke stellst, weil der ist der Dirty verteidigt. Das ist der hat den Ellenbogen im Kopfballduell mal so 2 Zentimeter zu hoch und im Nacken. Das ist der dich mal zwickt.
Man,
das
nicht
ist
so, nicht so, so krass offensichtlich, so ein bisschen halt, ne?
Ja, genau. Der ist einfach so ein Bad Boy in Verteidiger. Das ist aber
halt sieht auch, aber ganz lieb aus.
Der sieht super lieb. Der ist auch bestimmt super lieb. Aber der ist einmal das und das ist halt auch der in jeder Situation und jedem Zweikampf voll durchzieht. Also bis zum Anschlag.
Ja.
Also auch wenn's
und noch ein bisschen weiter.
Ja, aber das ist auch der dich halt umgrätscht, fair, aber dich trotzdem in die Bande kloppt. Weißt du?
Und dann dahin geht und sagt, hier, komm. Steh auf, ich helf dir.
Ja, so ungefähr. Deswegen sehr, also auf dieses Pairing, Kim, De Ligt, habe ich extrem Bock. Auch wenn der Upamecano ein bisschen zur Seite fällt, das ist denn der Tod, den man sterben muss. Weil so wie die Bayern aktuell auftreten, gefällt mir das nicht so gut. Allein von der Körpersprache und von der Aura, die diese Mannschaft hat, weil es kann immer irgendwas passieren. Mich beruhigt aktuell ein 3-1 nicht bei Bayern.
Also nicht gegen Manu. Also das gegen Manu.
Ja, eben.
Ich
eben,
bitte dich.
Gegen Manu. Also quasi der VfL Bochum der Champions League, wenn du so willst.
Weiß ich ja nicht. Ob man das so vergleichen kann.
Die sind auf jeden Fall nicht so weit davon weg, wie sie eigentlich vom Standing her, den der Name Manchester United hat, sein sollten.
Ja, definitiv nicht.
Weil die haben da jetzt kein Feuerwerk aufs Spielfeld gebracht. Und Bayern hat jetzt schon nach einem Gruppenspiel mehr Gegentore als letzte Saison in der ganzen Gruppenphase. Und da hatte man Inter Stimmt. und Barcelona.
Stimmt.
Und Viktoria Pilsen, gegen die man beide Gegentore gekriegt hat.
Ja.
Sollte man mal hinterfragen. Am Ende, Matthijs Tell macht wieder sein Tor.
Ja.
Der Mann ist eine Rakete. Und ich möchte, ich sag's jetzt jede Woche, bis es stimmt, 30 Millionen für den sind ein Steal.
Ja, und ich glaube, vermute, kann mir vorstellen, dass er im nächsten Spiel gegen Kopenhagen vielleicht auch von Beginn an spielt.
Der ist nicht weit weg davon.
Nee.
Man wird es jetzt ja am Wochenende gesehen haben, wie Thomas Tuchel das System verändert hat. Da ist ein Platz für ihn drin. Und das muss nicht mal der zweite Stürmer sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man ins 4-2-3-1 zurückgeht. Und dass er rechts Sané, links Tell, weil was Gnabry aktuell abliefert, ist auch nicht so doll. Okay. Aber ich bin ja sowieso kein Gnabry-Fan.
Nee. Hast du noch was zum Spiel?
Nee, deswegen wollte ich gerade sagen, wo ich aber Fan von bin, ist das Arsenal London. Also generell nicht, weil es schwierig als Chelsea-Fan Arsenal-Fan zu sein. Beides aber geht nicht, aber was die an Fußball spielen, ist schon lecker.
Lecker. Gehe ich mit? Aber, Kai hat doch gespielt.
Kai hat gespielt. Ich würde uns auch einmal kurz ins Spiel reinholen, weil da gibt es auch noch ein paar interessante Facts.
Dann hau mal raus.
Es ist für Arsenal London, wie auch schon in der Preview besprochen, das erste Champions-League-Spiel seit 2016, 2017. Auf der Bank beim PSV Eindhoven sitzt Peter Bosch, ehemaliger Dortmund-Trainer für 13 Spiele.
Irgendwie sowas, ja.
Ja, war nicht viel. Und Bella Kotschap in der Innenverteidigung beim PSV Eindhoven in der Startelf. Und es startet wieder Raya für Ramsdale, was auffällig ist. Das ist das zweite Spiel in Folge. Obwohl Ramsdale sich nichts hat zu Schulden kommen lassen.
Stehe ich auch nicht.
Raya ist der bessere Fußballer, was entscheidend ist für Arteta. Und nicht im Kader ist Gabriel Martinelli, der an Oberschenkelproblemen zu knabbern hat.
Zu knabbern.
Ob der auch Süßigkeiten geknabbert hat bei dem Spiel, weiß ich nicht. Aber er hätte es gedurft. Weil Arsenal kommt mit einem offensiven Feuerwerk zurück in die Champions League. Und ja, offensives Feuerwerk. Ja.
Und vier unterschiedliche Torschützen. Trossard, Gabriel Jesus, Saka und Ødegaard.
Das stimmt. Unter anderem starke Tore dabei. Das von Trossard, das 2-0, möchte ich noch einmal herausheben. Weil das eine Qualität ist, die dieser Arsenal-Kader hat, dass man so einen Rotationsspieler wie Trossard einfach mal bringen kann und der 1:1 Plug-and-Play funktioniert. Deswegen zwei Takes, Trossard underrated Player. Und weißt du, von wo Trossard zu Arsenal gewechselt ist, wo der herkam? Ja. Also alle guten Spieler, außer Moises Caicedo.
Der spielt ja, würde in Liverpool spielen, würde funktionieren.
Wahrscheinlich ja. Das ist das ist das Absurde. Aber Brighton hat sehr, sehr viele, sehr gute Spieler verloren und sind trotzdem Zweiter in der Premier League hinter City.
Dritter.
Sind die Dritter? Dann sind sie Dritter. Auf jeden Fall sehr, sehr weit oben.
Sehr, sehr weit oben.
Ja, schon Liverpool ist Zweiter.
Ja, genau. Ja, sehr, sehr gut. Bin gespannt, was Arsenal auch im Laufe der Champions League-Saison da rausreißen kann. Und was man noch sagen muss beim PSV, Serginho Dest hat gespielt.
Ich dachte, du bist ausgeliehen vom FC Barcelona. So weit, so gut. Hast du unsere Tipps da?
Nee.
Also wäre ich da noch in den Recap gegangen.
Ja, ich weiß. Ja, ja, hab ich nicht. Nee. Aber ich weiß, dass wir einige Sachen nicht richtig getippt haben. Zum Beispiel Mailand Newcastle. Nee, da habe ich sogar, glaube ich, 1-1. Feyenoord hatten wir, glaube ich, richtig. City auch, Barca auch. Dings auch. Gala gegen Kopenhagen. Haben wir, glaube ich, beide auf Gala?
Sicher. Also ich habe 100%ig auf Gala das getippt.
Bayern haben wir auch richtig. Sevilla-Lens haben wir, du hast auf Sevilla und ich auf Lens. Beide auf Arsenal. Braga gegen Neapel haben wir, glaube ich, auch beide Neapel.
Wir haben beide auf Benfica.
Ja, und genau, beide auf Benfica und du hattest auf San Sebastian und ich auf Inter.
Ärgerlich, Lautaro Martin in der 87. Minute. Mein Lautaro hat mir meinen Tipp kaputt gemacht. So ein Ärgernis.
Wollen wir die Folge abschließen?
Müssen wir, können wir, dürfen wir.
Ja, machen wir also.
Damit Abschluss Champions League. Dann sag ich von meiner Seite aus reingehauen.
Ciao, ciao.